SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
SR3, Sie hören die Region am Mittag. Ja, Kita-Mitarbeiterinnen, Ärzte und Ärztinnen, Krankenpfleger, Müllmänner, Bauhofmitarbeiter. Sie alle sind in den vergangenen Wochen auf die Straße gegangen für mehr Geld. Jetzt haben sich Gewerkschaft und Arbeitgeber geeinigt. Die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bekommen mehr Geld. Ab April 3% und ab Mai nächsten Jahres nochmal 2,8% mehr Lohn. Für eine Erzieherin bedeutet das dann am Ende 230, für einen Müllwerker ja so um die 200 Euro mehr. Bezahlen müssen das die Kommunen. Und darüber spreche ich mit Stefan Spanjol. Er ist Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes im Saarland. Hallo, Herr Spanjol.
Schönen guten Tag.
Sind Sie zufrieden mit der Einigung?
Ja, es war nach schwierigen und auch zähen Verhandlungen ein nachhaltiger Kompromiss, aber auch ein ausgewogenes Ergebnis, was wir jetzt präsentieren können.
Können sich die saarländischen Kommunen denn das leisten?
Tatsächlich ist dies ein Abschluss, der uns vor neue große Herausforderungen stellen wird. In der Umsetzung, aber eben auch in der Finanzierung. Wir hatten gerade auch erst in der letzten Lohnrunde einen Abschluss, der so teuer war für die Saarstädte und Gemeinden. Und dieser neue Tarifabschluss wird uns dort jetzt auch für neue Herausforderungen stellen. Wir sehen hier doch eine Kostenwirksamkeit für die Saarstädte und Gemeinden in den nächsten Jahren von über 100 Millionen Euro.
Wie soll das bezahlt werden?
Der öffentliche Dienst, auch der kommunale öffentliche Dienst, muss sich tragen und erträgt sich über die Steuerzahler, über Gebührenzahler. Allerdings will ich jetzt nicht sagen, dass es zwangsläufig zu Steuererhöhungen, Beitragsgebührenerhöhungen kommen wird, sondern vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten, dies zu refinanzieren. Aber es stimmt schon, was Sie auch andeuten. Auch der letzte Tarifabschluss ist noch nicht refinanziert. Wir haben ja ein großes Finanzierungssaldo bei den Saarstädten und Gemeinden und eine große Verschuldung. Und wir müssen auch gucken, wie diese zusätzlichen personellen Kosten jetzt auch abgebildet werden können in den nächsten Haushalt.
Ja, da gibt es ja immer die Hoffnung, dass da aus dem Bund auch mehr kommt, ne? Mit einer neuen Regierung vielleicht?
Ja, darauf hoffen wir. Es geht hier um eine Altschuldenlösung, um die Saarstädte und Gemeinden, die bestehenden Schulden auch ein Stück weit auch abzunehmen. Aber es geht eben vor allem, und das ist das Wichtigste, auch darum, dass die Städte und Gemeinden strukturell mehr Geld bekommen. Wir brauchen endlich das Geld, um immer mehr Aufgaben für die Kommunen auch bewältigen zu können.
Geld ist das eine, aber auch die Arbeitszeiten sollen flexibler werden, steht in dem Tarifabschluss. Ab nächstem Jahr gibt es zum Beispiel auch zusätzlich einen Urlaubstag mehr. Bei der aktuell dünnen Personaldecke überall, wie werden die Kommunen das handhaben? Muss mehr Personal eingestellt werden?
Es handelt sich um einen Kompromiss und dann ist es auch immer so, dass es einzelne Punkte gibt, die einem auch dann schwerfallen, dass man die einigt. Und dieser Punkt, den Sie angesprochen haben mit dem Urlaub, ist etwas, was wir so nicht wollten. Es ist jetzt allerdings Teil der Tarifeinigung und wir müssen damit umgehen. Uns ist es aber auf der anderen Seite eben auch gelungen, unter dem Stichwort flexible Arbeitszeitmodelle haben Sie es angesprochen, dass es auch ein Modell geben kann, dass man freiwillig, beide müssen das wollen, Arbeitnehmer wie Arbeitgeber, seine Arbeitszeit auf 42 Stunden aufstocken kann. Natürlich gegen entsprechende höheres Entgelt und auch mit Zuschlägen. Und deswegen haben wir insgesamt auch hier ein Paket gefunden. Auf der einen Seite einen Urlaubstag mehr, auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, auf 42 Stunden zu erhöhen. Es gibt ja auch noch ein Modell, dass man zusätzliche Jahressonderzahlung auch umwandeln kann in freie Tage. Mhm. Also es ist ein Gesamtpaket. Manches gefällt einem als Arbeitgebervertreter, manches gefällt eher den Gewerkschaftsvertretern. Aber das ist halt dann eben auch bei einem solchen Kompromiss der Fall.
Vielen Dank, Stefan Spanjol, Geschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes im Saarland. Wir haben über den Tarifabschluss im öffentlichen Dienst gesprochen. Für die Beschäftigten gibt es mehr Geld und einen Tag mehr Urlaub. Und das stellt die Kommunen auch im Saarland vor Herausforderungen. In den letzten Tagen war es ja schon fast frühsommerlich warm hier bei uns im Saarland. Und da haben sich einige Saarländer gedacht, perfektes Wetter für eine Ausfahrt mit dem Motorrad. Traurigerweise gab es aber genau in diesen ersten warmen Tagen richtig viele Unfälle bei uns im Saarland. SR3-Reporter Max Zettler ist bei mir im Studio, hat sich das Thema für uns angeschaut. Max, was genau ist denn passiert und wo?
Also am Freitag ist zwischen Mettlach und Weiten ein Motorradfahrer gegen ein Auto und dann in die Leitplanke gefahren. Der Mann liegt jetzt im Krankenhaus. Am gleichen Tag hat ein Motorradfahrer zwischen Fechingen und Blies-Ransbach in der Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und ist in einen anderen Motorradfahrer, einen Motorradfahrschüler und seinen Motorradfahrlehrer im Gegenverkehr gefahren. Mhm. Und am Samstag hat eine Autofahrerin zwischen Buweiler und Kastel beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Der war laut der Polizei wohl gerade am Überholen.
Ja, passiert ja gerade zum Anfang der Saison häufiger. Mhm. Worauf sollte man denn im Straßenverkehr achten? Also ich meine jetzt nicht nur Motorradfahrer, sondern vielleicht auch alle anderen im Auto.
Ich kann ja mal mit den Motorrädern trotzdem anfangen. Natürlich sollte man vorher gucken, dass alles technisch geht und dass man gut ausgestattet ist, dass man die richtige Kleidung trägt. Bei der ersten Ausfahrt sollte man außerdem nicht zu weite Strecken fahren und dabei auch auf jeden Fall genug Pausen machen. Das hat mir auch Katharina Luca vom ADAC in München am Telefon erzählt.
Muss natürlich am Ende jeder selber wissen, nach welcher Zeit er die Pause einplant. Aber wenn man merkt, die Hände werden vielleicht ein bisschen müde oder man selber wird ein bisschen müde auf dem Motorrad, dann sollte man definitiv eine Pause machen und frisch dann wieder weiterfahren.
Weitere Anzeichen, wo man auf jeden Fall eine Pause machen sollte, wären angespannte Schultern und Nacken oder zusammengepresste Zähne. Kommen wir zu den Autofahrerinnen und Autofahrern. Die sollten im Kopf behalten, dass jetzt nach längerer Zeit wieder Motorradfahrer auf den Straßen unterwegs sind. Mhm. Gerade in Kurven und Serpentinen wird es da gefährlich. Also zum Beispiel im Bliesgau sollte man ein bisschen aufpassen. Ist allgemein für alle Verkehrsteilnehmer momentan ratsam, ein bisschen langsamer und ein bisschen defensiver zu fahren.
Und langsam ist da ja auch ein gutes Stichwort. Um Unfälle zu vermeiden, wird ja auch viel geblitzt. Die Blitzer melden wir auch bei uns hier auf SR3. In Deutschland findet diese Woche ein Blitzermarathon statt. Nur im Saarland nicht und in Berlin nicht. Warum?
Also die Polizei sagt, sie machen das ganze Jahr über Kontrollen. Sie haben mir am Telefon gesagt, sie fahren allgemein eine etwas andere Strategie als so Blitzermarathons. Sie würden eher zum Beispiel Leute anhalten und rausziehen, als Blitzer aufzustellen, weil das mache effektiver auf Fehlverhalten aufmerksam, als jetzt das Knöllchen, das dann per Post kommt und bezahlt wird.
Vielen Dank, Max. Aufpassen also, wenn Sie im Moment bei dem Wetter unterwegs sind, egal ob mit dem Auto, dem Motorrad oder dem Fahrrad. Wir gucken jetzt auf ein ganz spezielles Hobby. Sammler gibt es ja eine Menge bei uns im Saarland. Ob jetzt Biergläser, Puppen, Modellautos, Briefmarken, Fußballtrikots und. Ich sag mal, das sind eher so die Klassiker und im Grunde einigermaßen pflegeleicht, wenn man jetzt nicht gleich 100.000 davon hat. Matthias Krämer aus Dillingen, der mag es lieber aufwendiger, denn er sammelt Kaminofenplatten. Das sind gusseiserne Platten in unterschiedlichen Größen mit historischen Motiven drauf, teilweise bis zu 500 Kilo schwer. Mehr als 800 solcher Teile sind im Familienbesitz. Sarah Sasu hat sich zumindest einen Teil der Sammlung für uns angesehen.
Matthias Krämer schließt eine Tür in einer Tiefgarage auf. Dahinter ein kühler, trockener Raum und der steht voller gusseiserner Kaminplatten. Aus Platzgründen sind sie dicht an dicht hochkant aufgestellt, wie Bücher in einem Regal. Nur eben viel größer. Einige sind mindestens einen Meter hoch und ebenso breit. Die Motive erzählen Geschichten, wenn man sie denn interpretieren kann. Matthias Krämer kann das. Er zeigt auf eine Platte an der Wand. Darauf ein großer Ritter, Häuser und noch mehr Ritter mit Waffen.
Die zeigt die Belagerung der Stadt Thionville, kurz hinter der Grenze, aus dem Jahre 1558. Hier sieht man die Reiter mit erhobenen Schwertern auf dem Boden, die erschlagenen Thionviller oder spanischen Soldaten. Also in der Halle hier sind fast ausnahmslos Gussplatten aus der Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg und aus der Zeit vor 1620.
Krämer kümmert sich in dritter Generation um die Platten zusammen mit seinem Vater. Der Großvater fing um 1920 mit dem Sammeln an.
Ja, es ist ein Familienvirus.
Matthias Krämer ist eigentlich Ingenieur bei der Dillinger Hütte gewesen, aber die Sammlung hat ihn zu einem Historiker mit Spezialgebiet gemacht. Die Geschichte der Großregion im Verlauf von 500 Jahren.
Aktive Sammler kenne ich in der Eifel eine Handvoll, in Lothringen auch eine Handvoll. Also ich bin eigentlich seit Jahrzehnten der Aktivste in der Szene.
Eigentlich waren die Platten dazu gedacht, die Steinwände in Kaminen vor Flammen und Hitze zu schützen und um Wärme zu speichern. In Schlössern, Burgen und Herrenhäusern der Großregion Luxemburg, Belgien, Lothringen, Elsass, Saarland und Teile von Rheinland-Pfalz. Von hier stammen die Platten der Sammlung.
Das bezeichne ich als unsere Heimat.
Natürlich haben die Sammlerstücke einen materiellen Wert, das ist für Matthias Krämer aber nicht ausschlaggebend.
Das ist schon aus der Zeit vom Dreißigjährigen Krieg von den Menschen erhalten geblieben, also fast nichts.
Eigentlich wollte er die Sammlung dem Saarland schenken. Denn seine Kinder haben andere Interessen. Aber das Land hat abgelehnt, es sei zu viel Aufwand, es gebe zu wenig wissenschaftliche Expertise, haben man ihm gesagt. Das hat ihn enttäuscht. Nun hofft er, wenigstens ein Buchprojekt umsetzen zu können. Dafür haben sich Historiker und Kaminplattenexperten zusammengeschlossen, um eine Art Katalog über die gesicherten Kaminplatten zu erstellen.
Also wenn sich da jemand mit einem Betrag von 30.000, 40.000 Euro beteiligen will, dann wäre das für uns sehr hilfreich.
Vielleicht auch jemand anders, der ja leidenschaftlich gerne Kaminplatten und Ofenplatten sammelt. Oder wenn Sie Lust haben, ein Kaminofenmuseum zu eröffnen oder die Sammlung aufzunehmen, dann können Sie sich auch gerne bei der Familie Krämer melden. Die bis zu 500 Kilo schweren gusseisernen Platten würden sich grundsätzlich über ein neues Zuhause freuen. Dies Jahr Packemas. Haben bis vor kurzem auf jeden Fall die FCS-Fans gedacht. Aufstieg in die zweite Liga ist damit gemeint, denn es lief ganz gut für den Saarbrücker Drittligisten. Aber jetzt will es irgendwie nicht mehr so richtig. Die Mannschaft hat den Sprung auf einen direkten Aufstiegsplatz auch am Samstag gegen Osnabrück wieder nicht geschafft, sind sogar aktuell auf Platz 4. Und einigen Fans ist da wohl die Hutschnur geplatzt. Die Wut richtet sich gegen Trainer Rüdiger Ziel. Mit Pfiffen und Ziel rausrufen ist das Spiel am Samstag zu Ende gegangen. Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Matthew Genischö. Matthew, du kommst gerade von der Pressekonferenz beim FCS. War das denn auch Thema?
Ja, absolut. Also eigentlich ist es ja die Pressekonferenz vor dem Spiel morgen gegen Aue. Aber natürlich kam das zur Sprache und wurde auch einige Male gefragt, wie er damit umgegangen ist. Es hat ihn wirklich ja auch angefasst, hat ihn wirklich betroffen und verletzt, hat er auch gesagt. Gerade weil es eben nicht nur die Zielrausrufe sind, die es ja auch schon in der Vorsaison zwischendurch mal gab, sondern es gab auch wirklich persönliche Beleidigungen, die auch wirklich absolut unter die Gürtellinie gingen. Und ja, das hat ihn schon mitgenommen.
Sind die Fans dann da nur ungeduldig oder ist die Kritik gerechtfertigt?
Oh, das ist schwierig. Also die Fans in Saarbrücken sind allgemein ungeduldig, das kann man wirklich so sagen. Das war auch in der vergangenen Saison ja oft der Fall. Und man ist jetzt 4 Spiele ohne Sieg am Stück, hat diese Aufstiegsplätze eben auch den Relegationsplatz 3 jetzt erstmal hergeben müssen. Trotzdem ist noch viel Zeit und viel Fußball zu spielen. Aber natürlich sind die Fans ungeduldig. Die wollen seit im Prinzip 3 Jahren wollen die hoch in die zweite Liga. Und jedes Mal schrammt man irgendwie dran vorbei. Und die Angst gibt es natürlich auch jetzt. Kritik gibt es vor allem im Moment an der Chancenverwertung. Da hat auch Rüdiger Ziel am Samstag ja schon gesagt, ich kann mich ja schlecht selber einwechseln und die Dinger selber reinmachen. Mhm. Von daher ist so ein Trainerjob natürlich immer das Risiko, dass man halt als Erster mal in die Kritik gerät, bevor man die gesamte Mannschaft dann anzählt. Aber ja, es ist eine Mischung.
Ja, beigesprungen ist ihm ja auch der Osnabrücker Trainer, der gesagt hat, das geht gar nicht, dass die Fans da so persönlich werden. Glaubst du denn, Rüdiger Ziel muss sich bald dem Druck beugen und seinen Hut nehmen?
Naja, das ist in Saarbrücken ja immer schwierig, weil Rüdiger Ziel ja gleichzeitig Trainer und Manager ist. Also streng genommen müsste er sich selbst dann entlassen oder eben selber zurücktreten. Das glaube ich jetzt erstmal nicht. Also er hat auch heute in der Pressekonferenz gesagt, ich lasse mich hier auch nicht verbieten, ich lasse mich auch nicht verbiegen. Wir wissen, woran wir arbeiten müssen, sportlich. Wir versuchen das wirklich sportlich auch so nüchtern wie möglich zu sehen. Wir wollen die Chancenverwertung gegen Aue dann direkt besser machen. Und er sagt auch, in Saarbrücken ist es eben ja gang und gäbe, dass wenn man eben 2, 3 Spiele verliert, dann ist alles schlecht. Und wenn man aber jetzt wieder 2, 3 Spiele gewinnt, dann ist wieder alles super. Also ein großartiger Sieg morgen Abend gegen Aue und wahrscheinlich reden alle direkt wieder vom Aufstieg. Das geht in Saarbrücken immer relativ schnell und ich glaube, darauf spekulieren sie eben auch, dass der Erfolg, wenn er denn dann kommt, das Ganze auch schnell wieder beruhigen kann.
Vielen Dank, Matthew. Die Fans des ersten FC Saarbrücken wollen seit Jahren nur eins, den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Unentschieden ist deshalb zu wenig. Das war bei der letzten Heimpartie gegen Osnabrück so und deswegen wurde es mit Pfiffen und Rüdiger Ziel rausrufen flankiert.